Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird. Wenn etwas vorbei ist, ist man nicht mehr der, dem es passierte. Martin Walser am Anfang des Romans Ein springender Brunnen. Nun ist ihm im Alter von 96 Jahren der Tod passiert. Wir kommen darauf zurück, oder um es mit Robert Walser zu sagen, einem der Hausgötter von Martin Walser, hiervon nachher mehr. Zunächst zu Hashtag Barbenheimer, dem Internetphänomen, das sich schon vor dem zeitgleichen Start von Christopher Nolans Film Oppenheimer und Greta Gerwigs Barbie entwickelte und seither als Memetrend Kinogeschichte schreibt. Dass beide Filme Kassenschlager sind, erklärte sich David Steinitz in der Süddeutschen Zeitung so. Beide Filme haben einen solchen Hype erlebt, dass viele Zuschauer sich nicht zwischen Barbie und Oppenheimer entschieden, sondern einfach beide anschauten. Die Wochenzeitung Der Freitag bohrte tiefer. Barbara Schweizerhof wies darauf hin, dass die Presse die Filme erst kurz vor dem Kinostart zu sehen bekam, was in der Regel auf Sorgen vor negativer Beurteilung hindeutet. Für Barbenheimer hat sich die Vermeidung ausgezahlt, nicht weil die Filme schlecht wären, sondern weil gerade ihre positiven Seiten den Kulturkämpfern wohl zu sehr in die Hände gespielt hätten. Im Fall von Barbie hätte der Disput über zu viel Wokeness und ironisches Gender-Bending die Ressentiments der Anhänger der Republikaner wecken können. Und Oppenheimer gelang es auf diese Weise nicht nur, dem Diskurs über die fehlende Perspektive der japanischen Opfer der Atombombe auszuweichen, sondern auch zu verschleiern, wie wenig negativ er die amerikanischen Kommunisten zeigt. Barbara Schweizerhof im Freitag. Barbie gar nicht gut fand die Tageszeitung. Sie titelte Untergang in Pink. Der Blockbuster Barbie knackt alle Rekorde, doch damit ist er nicht die Rettung, sondern der Tod des Kinos. Valerie Cattil bemäkelte den Film als zweistündigen Werbeblock der Puppenfirma Mattel. Dass sich die Regisseurin Greta Gerwig, die einst der Indie-Bubble angehörte, für diesen Film verkaufte, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Alles Antikapitalistische, alles Feministische, alles Konsumkritische von irgendeinem Mattel-Image-Heini genehmigt, weil seine Marktanalyse ergab, dass genau das von den Konsument-SternchenInnen dankend verschlungen wird. Dass die Barbie-Puppe unrealistische Schönheitsstandards verkörpert, macht letztlich keinen Unterschied, sagt uns der Film, weil man als Frau ohnehin nichts richtig machen könne. Recht vergnügt bekannte dagegen Anja Rützel im Magazin Der Spiegel, selbst grinseskeptische Menschen wie ich werden schnell eingesogen in diese matriarchale, mauerlose Utopie im Land der Lächelfrauen. Der Rolling Stone Mick Jagger war über Jahrzehnte oft mit Frauen zu sehen, der Set notierte Hekatompen von Frauen, die Barbie-Puppenmaße kaum verfehlten. Zu seinem 80. Geburtstag adelte Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Jagger zum Sänger schlechthin. In Sympathy for the Devil verdichtet sich die Gewalt von 1968. Jagger hat damit den Anspruch, dass seine Lieder etwas über die Zeit aussagen sollten, in der sie entstanden, auf die Spitze getrieben. Nach 55 Jahren irdischer Präsenz ist es nicht voreilig. Dieses schon wegen seiner Länge, der sparsamen Instrumentierung, des sich gleichsam selbst zu Tode hetzenden Samba-Rhythmus und erst recht wegen seiner mit unfassbarer Dynamik artikulierten literarischen Informiertheit außergewöhnliche Stück zu seinem Opus Magnum zu erklären. Rüdiger Schaper ging es im Berliner Tagesspiegel unter dem Titel »Sympathisch wie der Teufel« um Sex. Mozart kann sexy sein, ein Walzer kann es auch. Ein Chanson geht ohne Liebe oder Liebesschmerz kaum. Aber Rock'n'Roll zielt auf Sex. Es ist seine DNA. Das war von Anfang an klar. Und Rock'n'Roll richtet sich gegen Rassismus. Im Prinzip. Allerdings steckt Brown Sugar, einer der größten Hits der Rolling Stones, voller rassistischer und sexistischer Bilder. Seit 2 Jahren singt Mick Jagger diesen Song nicht mehr. Gar keine Lieder mehr singt Sinéad O'Connor, laut der Tageszeitung Die Welt, die irische Madonna. Im Nachruf von Michael Pilz hieß es, nun lebt Sinéad O'Connor nicht mehr, die Stimme von Nothing Compares to You, die Sängerin mit dem zerrissenen Papstbild. Darin liegt die Tragik ihres Lebens als eine der größten Künstlerinnen ihrer Zeit. Hinter dem Überhit und hinter ihrer Rebellion gegen die eigene Mutter und den Heiligen Vater verschwand ihre Kunst. In Videos war sie zuletzt weniger zu sehen als im Fernsehen, wo sie von ihren Symptomen und Syndromen sprach, von Bipolar und Borderline, von Suizidversuchen und von Sanatorien. Auch Pilz zitierte jenen Satz O'Connors, der in fast allen Nachrufen auftauchte. Ich bin nur eine verstörte Seele und muss hin und wieder in ein Mikrofon schreien. Ein fühlender Mann, das war laut der SZ Martin Walser, dem Thomas Steinfeld nachrief, er liebte die Mittelmäßigen, weil sie zu Helden nicht taugen und keine großen Wahrheiten ertragen können. Nicht Geld und Macht, sondern Stolz und Scham treibt dieses Personal an. Vielleicht wird, wenn es eines Tages die alte Bundesrepublik tatsächlich nicht mehr geben wird, das Tragische und Heroische in diesem Kult des Mittelmaßes erkennbar. Denn einen wahrhaftigeren Schriftsteller dieser Weltgegend, dieser sozialen Verhältnisse und dieser Zeit gab es nicht. Und dieser Satz gilt nicht, obwohl man zuweilen an Martin Walser zweifeln musste, auch an seiner Redlichkeit, sondern eben weil man zweifelte und noch immer zweifelt. Sinnlichere Akzente setzte die Neue Zürcher Zeitung. Vor allem anderen ist Martin Walser eben ein Erotiker gewesen. Die Sprachlust, die Präzisionslust folgt der körperlichen Lust bis in jene letzten Winkel hinein, in denen sie sich gewissermaßen dialektisch aufhebt. Unterstrich Martin Krumpholz, ohne den politischen Kopf Walser herabzusetzen. Keinen Augenblick hat Walser das unvergleichliche Gewicht der deutschen Schuld bezweifelt. Aber gerade in der Inkommensurabilität dieser historischen Schuld lag der Grund dafür, dass man sie nicht in symbolischen oder machtpolitischen Gesten abgelten konnte. Dass das Unabgeltbare für immer unabgeltbar bleiben würde, hat dieser Zeitgenosse vermutlich sogar schärfer gesehen als andere, deren Standpunkte politisch korrekter zu sein schienen. Natürlich erfuhr man in den Feuilletons auch einschlägiges über die miese Gesamtverfassung der Welt. Davon vielleicht Näheres beim nächsten Mal. Verbringen Sie den Sonntag am besten mit einer Überschrift der SZ im Hier und Jetzt.